Moses und den Propheten. Und die einen ließen sich von dem überzeugen, was er sagte, die anderen aber blieben ungläubig. Da sie sich aber nicht einigen konnten, trennten sie sich, nachdem Paulus das eine Wort gesagt hatte. Trefflich hat der Heilige Geist durch den Propheten Jesaja zu unseren Vätern geredet, als er sprach: Geh hin zu diesem Volk und sprich, mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen, und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt, und mit den Ohren hören sie schwer, und ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen, mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. So sollt ihr nun wissen, dass das Heil Gottes zu den Heiden gesandt ist, und sie werden auch hören. Und als er das gesagt hatte, gingen die Juden weg und hatten viel Wortwechsel miteinander. Paulus aber blieb 2 Jahre in einer eigenen Mietwohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen. Und er verkündigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit aller Freimütigkeit und ungehindert. Herr Jesus, wir bitten dich nun, dass du uns die Ohren und vor allem das Herz öffnest, dass wir dein Wort hören, das, was du uns zu sagen hast, jedem Einzelnen von uns. Und wir danken dir, dass du noch zu uns redest. Amen. Ja, ich hoffe, ihr seid mit einer Erwartung zum Gottesdienst gekommen, nämlich, dass ihr etwas von Gott hört, für euch persönlich. Und darum geht's auch in diesem Text. Gott redet, aber der Mensch hört manchmal nicht. Und deshalb wollen wir uns der Frage stellen, hörst du noch Gottes Stimme? Nochmal kurz zur Vorgeschichte. Paulus befand sich in Rom. Er war dort in Untersuchungshaft. Die Juden hatten ihn in Jerusalem ja vor den römischen Behörden angeklagt. Sein Prozess zog sich über 2 Jahre hin und dann hatte er sich auf den Kaiser berufen als dem obersten Gericht. So wurde er nach Rom gebracht und dort wartete er jetzt auf seinen Prozess. Er ruft jetzt also die Obersten in Rom zusammen, die Obersten der Juden, damit sie doch ihre Anklagen vorbringen mögen, dass der Prozess beginnen kann. Und die Antwort war, also wir wissen eigentlich gar nicht so genau, worum es hier geht und hat uns auch keiner Bescheid gesagt aus Jerusalem. Eigentlich haben wir ja gar nichts gegen dich. Aber wir haben viel von deiner Sekte gehört. Erzähl mal. Und Paulus bezeugt den Juden in Rom dann das Evangelium. Sie hören ihm freundlich zu, aber es kommt keiner zum Glauben. Sie unternehmen auch nichts weiter gegen Paulus. Und dann endet hier das Buch der Apostelgeschichte ganz abrupt, mitten in der Handlung. Vielleicht ganz überraschend. Aber die Apostelgeschichte hat kein Ende. Geht immer weiter, bis heute. Der Plan Gottes hat sich erfüllt, der zu Anfang vorgestellt wurde in der Apostelgeschichte. Das Evangelium hat Jerusalem, Judäa, Samaria und auch die Heidenwelt erreicht. Die späteren Ereignisse im Leben des Apostels Paulus können wir aus seinen späteren Briefen ein wenig erschließen. Nach römischem Recht hatten die Juden nun 2 Jahre Zeit, ihre Klagen vor Gericht vorzubringen. Das taten sie aber offensichtlich nicht. Und so kam Paulus nach 2 Jahren frei durch einen Freispruch des Kaisers. So nimmt man an. Und nach seiner Freilassung beginnt seine 4. Missionsreise. Die Orte werden in seinen späteren Briefen erwähnt. Und später fiel er dann in Rom der Christenverfolgung durch Kaiser Nero zum Opfer. Und darum geht es jetzt in unserem Text. Gott redet zu Menschen. Der erste Punkt, Gottes Reden zu seinem Volk Israel. Gott kämpft hier nochmal um das Herz seines Volkes Israel. Er hat sie nicht aufgegeben, trotz allem Widerstreben in Israel selber und auch im Mittelmeerraum. Und Paulus trifft sich nun mit den Juden in Rom in seiner Unterkunft. Und einen Tag lang, einen ganzen Tag lang, von morgens bis abends, unterredet er sich mit ihnen und bezeugt ihnen das Evangelium. Was hat er ihnen gepredigt? das Reich Gottes. Was ist das Reich Gottes für Juden? Es ist das Königreich, das künftige Königreich des Messias, das Gott seinem Volk von den alttestamentlichen Propheten verheißen hat, das einmal auf der Erde stattfinden soll, auf dem Thron Davids, Jesaja 9, Vers 6 zum Beispiel. Reich kann man auch übersetzen mit, oder es bedeutet Königsherrschaft oder Königtum. Das heißt, Gott herrscht als König. Und dieses Königreich ist ja nicht von seinem König zu trennen, sondern es besteht in seinem König. Und der König ist Jesus, der Messias und der Friedefürst. Und der als Retter kommen sollte zu seinem Volk und eine gerechte Herrschaft und Frieden aufrichten. Aber vorher sollte Israel Buße tun und sich zu seinem Messias bekehren. Und darum geht es auch jetzt, was Paulus den Juden hier bezeugt hat aus den Schriften des Alten Testaments. Jesus, den Sohn Gottes, durch Mose und die Propheten und die Schriften bezeugt. Und darum geht es beim Reich Gottes immer, um die Person des Herrn Jesus. Es sind nicht irgendwelche menschlichen Dinge, um die es da geht, um menschliche Heilserwartungen, irgendwas, was von Menschen gemacht wird. Es ist immer die Herrschaft Jesu. Und die Person Jesu wird uns im Alten Testament, in den Prophetien schon ganz klar vor Augen gestellt. Ich kann hier nur wenige Beispiele nennen. Er sollte ein Nachkomme sein von Abraham und David. Seine Geburt sollte in Bethlehem stattfinden von einer Jungfrau. Sein Dienst in Galiläa und am Jordan wird erwähnt. Auch sein Leiden und Sterben ganz ausführlich in Psalm 22. Sein stellvertretendes Opfer für unsere Sünden in Jesaja 53 und seine Auferweckung vom Tod. Und ganz viele Details werden über Jesus mitgeteilt. Zum Beispiel, dass er auf einem Esel in Jerusalem einziehen würde, dass er verraten und verkauft würde für 30 Silberlinge und dass sogar um seine Kleider gewürfelt werden würde. Lauter Details, die sich wortwörtlich erfüllt haben, über Jesus gesagt waren. Und Paulus wirft jetzt seine ganze Gelehrsamkeit und seine Überzeugungskraft in die Waagschale. Man müsste sich fragen, braucht es denn noch überzeugendere Beweise dafür, dass Jesus der verheißene Messias ist? Müssten jetzt nicht alle noch so kritischen Geister auch heute davon überzeugt werden und an ihn glauben? Aber was ist Glauben eigentlich? Wir haben hier unterschiedliche Reaktionen bei den Juden. Die einen ließen sich überzeugen und die anderen blieben ungläubig. Also Überzeugung und Skepsis. Einige ließen sich von seinen Argumenten intellektuell überzeugen. Die sagten, ja, der Paulus hat recht, stimmt, was der sagt, steht in unserer Bibel. Aber ist das schon Glauben? Dass man etwas für wahr hält, weil es überzeugende Argumente oder Beweise oder Belege dafür gibt. Aber was war ihre Reaktion? Die Juden waren untereinander uneinig. Das heißt, es gab unterschiedliche Meinungen unter ihnen zu dem, was sie gehört haben. Und sie gingen dann weg und diskutierten weiter. Und was kommt bei Diskussionen heraus? Kann man gut nachverfolgen, wenn man diese Talkshows anschaut. Nämlich das Alte, das, was vorher schon da war. Warum? Jeder will Recht haben. Jeder will sich durchsetzen. Und so wird alles zerredet und zerpflückt, was sie im Wort Gottes gehört haben. Und jeder geht in sein altes Leben zurück. Nichts ändert sich. Es war gewiss Zustimmung dazu, einigen Argumenten von Paulus, ja. Aber diese Zustimmung ist ja noch kein Glaube. Wo war jetzt das Problem? Wir sehen, Glaube ist wesentlich mehr als nur eine intellektuelle Zustimmung zu biblischen Aussagen. irgendeine Theorie oder theologische Systeme können niemanden erretten, sondern was ist der Glaube, wie die Schrift uns bezeugt? Der Glaube ist die persönliche Antwort des Menschen auf das Angebot Gottes der Errettung im Herrn Jesus. Die persönliche Antwort des Menschen darauf. Das heißt, ich muss im Herzen glauben, dass Jesus für mich persönlich gestorben ist, für meine Sünde, mein persönlicher Erretter ist. Ich muss ihn als meinen Herrn meines Lebens ergreifen und ihm allein vertrauen zu meiner Errettung. Und das ist der rettende Glaube. Und das ist die Gerechtigkeit aus Glauben nach Römer 10. Also wir sehen, Glaube ist eine Sache des Herzens. Das heißt, eine Sache des Gewissens und des Willens, nicht des Intellekts. Es geht um Versöhnung mit Gott, die Wiederherstellung der Beziehung mit ihm. Und dazu muss ich meine eigene Erlösungsbedürftigkeit erkennen. Ist das bei dir der Fall? Und der Glaube kommt dann aus dem Hören des Wortes Gottes, dadurch, dass das Gewissen überführt wird. Wenn also Gott zu dir redet, dann erwartet er eine Antwort von dir und auch eine Entscheidung, dass du das ernst nimmst. Und diese Antwort des Menschen, das ist Glaube. Oder die Ablehnung des Unglaube. Was tun wir also in Diskussionen über Glaubensfragen, wenn jemand mit uns über die Wahrheit diskutieren will? Hat Paulus mit den Juden mitdiskutiert? Nein. Und deshalb gibt uns die Bibel den guten Rat, tu es nicht. Diskutiere nicht. Wir müssen jeden fragen, der mit uns über die Wahrheit diskutieren will. Willst du die Wahrheit wissen oder willst du nur diskutieren? Wer diskutiert, will die Wahrheit nicht wissen. Und wenn man nicht glauben will, dann kann man jedes noch so gute Argument irgendwie zerpflücken. Das ist kein Problem. Dann kann man auch aufhören zu diskutieren. Nun also zu der Frage, was war jetzt das Problem der Juden, weshalb sie nicht glauben? Paulus zitiert hier Jesaja 6, Vers 9 und 10, in Vers 27. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt und mit den Ohren hören sie schwer und ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Das ist eine harte Aussage hier. Und es ist schon eine harte Konfrontation, wenn man zu jemand im Gespräch sagt, du willst ja gar nicht, du bist total verstockt, taub und blind. Also am Schluss konfrontiert sie Paulus direkt mit ihrem Unglauben, indem er sagt, ihr seid genauso verstockt, wie Jesaja das schon vor 600 Jahren prophezeit hat. Ihr stellt euch total taub und blind. Was war jetzt der tiefere Grund ihres Unglaubens? Das Problem war sicher nicht der Verstand, dass sie es einfach nicht begriffen haben, das Evangelium. Haben sie es ja wohl. Das Evangelium ist eigentlich sehr einfach. Ein Kind kann es verstehen. Es ist nichts Kompliziertes. Aber ihr Herz war verstockt. Was ist jetzt Verstockung? Der Duden sagt, Verstockung bedeutet starrsinnig sein, in einem hohen Maß uneinsichtig sein, zu keinem Nachgeben bereit sein. Und das trifft es hier. Wir haben ein Beispiel für Verstockung im Alten Testament, nämlich den Pharao von Ägypten. Gott schickte dem Pharao den Mose 5-mal mit dem Befehl, er solle sein Volk ziehen lassen. Hat keinen Eindruck auf ihn gemacht. Er verhärtete sein Herz selbst, wie es heißt. Sein Herz verstockte sich, weil er nicht auf Gott hören wollte. Und dann heißt es, der Herr verstockte Pharaos Herz, dass er sein Volk nicht ziehen ließ. Also Gott selber hat das gemacht. Vielleicht etwas überraschend hier. Nun, aber wir sehen auch, es ist nicht irgendein willkürliches gottgegebenes Schicksal, das er verhängt über einen ahnungslosen oder gutwilligen Menschen, sondern Gott bestärkt hier einen, der das Verkehrte tun will und tut in seiner verkehrten Haltung. Also Gott bestärkt ihn noch darin. Er sagt zu ihm, gut, du willst nicht, dann mach ruhig so weiter. Du wirst schon sehen, wo du landest. Und das finde ich, ist ein schlimmes Gericht, ist eine schlimme Strafe, wenn Gott den Menschen seinem verkehrten Willen überlässt. Wenn einem hartnäckigen Nichtwollen ein Nicht-mehr-Können folgt. Und das ist im Prinzip auch dieses Dahingegeben in Römer 1 der gottlosen Menschen, dass Gott den gottlosen Menschen seinem verkehrten Willen überlässt. Das ist eigentlich die schlimmste Strafe für die Sünde. Es ist noch schlimmer als Gottes Zorn, denn im Zorn beschäftigt er sich ja noch mit mir. Doch nochmal zurück zur Verstockung Israels. Dieses Zitat aus Jesaja 6 wird in allen vier Evangelien und in der Apostelgeschichte hier an dieser Stelle zitiert. Paulus hat es leicht verändert. Ich zitiere nochmal das Original. Und er sprach, geh und sprich zu diesem Volk. Hört immerfort und versteht nicht. Seht immer zu und erkennt nicht. Mache das Herz dieses Volkes unempfänglich. Und mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört. Und damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und es sich nicht bekehrt und für sich Heilung findet. Ist ja vielleicht irgendwie paradox, könnte man meinen. Gott sagt zum Jesaja, jetzt geh zu ihnen und rede zu ihnen, dass sie nicht hören und sich nicht bekehren. Ja, warum eigentlich? Ja, warum schickt er ihn dann? Und Jesaja soll sie erst recht verstockt machen. Will Gott nicht, dass sie hören und dass sie umkehren und Heilung finden? Aber Gott schickt doch ihnen die Propheten zur Warnung. Nun, das ist hier eine göttliche Logik, die wir haben. Und es gibt aus meiner Sicht zwei Gründe dafür. Einmal haben wir es mit einem allwissenden Gott zu tun. Der kennt das Ergebnis schon der Verkündigung Jesajas. Und das nimmt er hier schon voraus. Und zum anderen hat Gott eine bestimmte Absicht mit dieser Aussage. Er will sein Volk damit provozieren. Ja, in einer provozierenden Weise aufrütteln oder sogar schockieren, indem er sagt, ich kann ja sagen, was ich will, du hörst ja doch nicht. Oder ich kann genauso gut mit einer Wand reden, es dringt ja nichts ein. Es ist schon ziemlich hart, wenn man so konfrontiert wird. Und das kann einen schon mal betroffen machen, sowas. Und es kann durchaus ein Nachdenken auslösen. Ja, steht es wirklich schon so schlimm mit mir? Siehst du mich wirklich schon so? Wir sehen, es ist auch hier Gottes Liebesabsicht dahinter. Und wenn er es nicht gewollt hätte, dass sie hören, hätte er ihnen gewiss keinen Propheten geschickt. Aber Gott hat sie jahrhundertelang gewarnt vor diesem Gericht. Und Paulus benutzt hier dieses Zitat von Jesaja in der Gegenwartsform. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt oder wörtlich dick, steht hier. Ja, mit den Ohren hören sie schwer und ihre Augen haben sie verschlossen und so weiter. Er will damit die Erfüllung dieser Prophetie verdeutlichen. Er sagt, heute ist das genau so bei euch eingetreten, wie der Jesaja das vorhergesagt hat. Euer Herz ist dick geworden, also wir würden sagen im Deutschen dickfällig. Da dringt nichts mehr durch. Und warum denn? Weil sie nicht auf Gott hören wollten. Es war die Entscheidung ihres Herzens, ich will nicht glauben. Und das ist der wahre Grund für den Unglauben. Es ist das von Sünde verfinsterte Herz, das sagt, ich will nicht. Man möchte etwas Eigenes festhalten. Den Stolz, die Ehre, die Unabhängigkeit oder auch die eigene Frömmigkeit. Und das war wohl bei den Juden hier der Fall. nach Römer 10, Vers 3. Es war ihre eigene, ihre selbstgemachte Gesetzesfrömmigkeit, durch eigene Werke, durch eigenes Gutsein vor Gott bestehen zu wollen. Und daraus folgte dieses hartnäckige Nicht-Glauben-Wollen. Und da wollen wir uns auch selber prüfen. Kannst du irgendwo Gott in der Bibel nicht glauben? Gibt es da irgendwas, was sich in dir da vielleicht sperrt, dass irgendwas nicht sein kann, was nicht sein darf? Dann könnte das auch mit Verstockung zu tun haben. Der zweite Punkt, Gottes Antwort auf das Nichthören Israels. Paulus sagt nun den Juden beim Abschied, so sollt ihr nun wissen, dass das Heil Gottes zu den Heiden gesandt ist und sie werden auch hören. Ja, es ist eine große Gnade für uns Nichtjuden, dass Gott sich uns zugewandt hat, auch durch die Ablehnung Israels, dass uns dadurch unser Heil geworden ist, nach Römer 11. Aber das soll uns vor Überheblichkeit bewahren. Denn wenn wir jetzt ausgehend von dieser Bibelstelle meinen, Gott ist jetzt mit seinem verstockten Volk endgültig fertig und die christliche Kirche hat jetzt das alttestamentliche Gottesvolk ersetzt, das jetzt verflucht ist, der hat seine Bibel offensichtlich nicht zu Ende gelesen. Noch nicht mal den Jesaja. Denn Gott prophezeit schon durch Jesaja, Jesaja 29, 18. An jenem Tag werden die Tauben die Worte des Buches hören und die Augen der Blinden werden aus Dunkel und Finsternis heraus sehen. Gott sagt also hier schon, die geistlich Blinden werden mal sehen. Es wird nicht dabei bleiben. Oder Jesaja 11, Vers 12. Und er wird für die Heidenvölker ein Banner aufrichten und die Verjagten Israels sammeln und die zerstreuten Judas zusammenbringen. Von den vier Enden der Erde. Also Jesaja prophezeit, dass ganz Israel, das Nordreich und das Südreich wieder zurückgebracht und als Nation wiederhergestellt wird. Also erwähnt beides ausdrücklich hier. Israel, das Nordreich und Juda, das Südreich. Also das ist weit mehr als die Rückkehr nach dem babylonischen Exil. Und die Erfüllung dieser Prophezeiung, die erleben wir in unseren Tagen seit über 100 Jahren. Seit dem Beginn des Zionismus 1880. Es ist Gottes Plan mit seinem erwählten Volk, sein Ziel von Ewigkeit her, dass er sie als Nation wiederherstellt und als Heilsvolk wieder beruft. Und wer das leugnet, der lehnt den Heilsplan Gottes ab. Was sagt Gott also zu der gegenwärtigen Verstockung der Juden, wie wir sie auch heute noch vorfinden. Es gibt eine Prophetie im Neuen Testament von Paulus in Römer 11, Vers 25 folgende, dass Israel als Volk in der Zukunft errettet werden wird. Es ist kein eigener Heilsweg für Israel. Es gibt nur einen Heilsweg für uns wie für Israel, nämlich die Bekehrung zum Herrn Jesus Christus. Der gleiche. Aber Gott hat noch einen eigenen Plan in der Zukunft, wie Israel als ganzes Volk dahin kommen wird, dass sie sich bekehren. Römer 11, Vers 25 schreibt Paulus, denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Er spricht hier von einem Geheimnis. Wenn er von Geheimnissen redet, dann sind das immer Offenbarungen, besondere Offenbarungen des auferstandenen Herrn Jesus Christus, die bisher nicht bekannt waren, die Jesus, der erhöhte Herr, dem Paulus mitgeteilt hat. Das heißt also, Israel ist während der Gemeindezeit, die wir jetzt noch haben, verstockt. So, und das bezieht sich auf alle Juden, die nicht an Jesus Christus glauben und sich zu ihm bekehren. Und zwar so lange, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Das ist eine Zeitangabe. Es wird in der Zukunft ein abruptes Ende der Gemeindezeit geben. Es wird auch durch Paulus uns offenbart. am Ende der Gemeindezeit, wenn sich der letzte Heide bekehrt haben wird, da ist die Vollzahl der Heiden eingegangen. Da ist Gemeinde Jesu vollzählig, das ist Ende. Und dann wird die Entrückung folgen, nämlich dass Jesus seine Gemeinde von der Erde wegnimmt, alle, die zu ihm gehören. Und dann ist Gemeindezeit hier zu Ende. Den Zeitpunkt kennen wir nicht, der ist Gott alleine bekannt. Aber wir müssen jederzeit damit rechnen. Und in 2. Korinther 2 zeigt Paulus den Zustand der Juden heute, wie er ist, wenn sie ihre Bibel lesen. Aber ihre Gedanken wurden verstockt, denn bis zum heutigen Tag bleibt beim Lesen des Alten Testaments diese Decke unaufgedeckt, die in Christus weggetan wird. Also sie haben eine Decke vor ihren Augen. Sie können Jesus nicht erkennen. Und diese Decke, das ist das Judentum, ihre Tradition, ihre eigene Frömmigkeit. Und darum können sie ihn einfach nicht erkennen. Auch wenn sie es lesen im Alten Testament. Und Paulus fährt fort, Römer 11, Vers 26. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Gott ist mit Israel nicht am Ende. Wenn die Gemeinde weg ist, wird Gott die Decke von seinem Volk wegtun. Diese Decke, die jetzt noch vor ihnen hängt. Und dann werden sie erkennen, Mensch, was haben wir nur gemacht mit unserem Judentum, dass wir ihn nicht erkannt haben, unseren Messias. Und dann werden sie ihn als ihren Messias bekennen, sich bekehren. Und dann wird der neue Bund, der jetzt schon besteht, im Blut Jesu mit Israel aufgerichtet. Und Paulus schließt dieses wunderbare 11. Kapitel im Römerbrief mit der erhabensten Anbetung Gottes. In einem Staunen und Anbetung, wer Gott ist und wie er handelt. Seine Weisheit, wie unausforschlich für uns seine Liebeswege sind mit Israel und auch mit uns. Die Gnade Gottes siegt am Ende, auch über sein jetzt noch verstocktes Volk. Und Gott kommt zum Ziel mit ihnen, das er sich vorgenommen hat. Der dritte Punkt, Gottes Reden zu uns heute. Gott redet auch zu uns als Gemeinde heute. Er liebt uns, wir haben eine Beziehung zu ihm. Und die Frage ist, hören wir immer auf ihn? Und gehorchen wir immer seiner Stimme? Wir haben kein Recht, uns über das angeblich verstockte Gottesvolk des alten Bundes zu erheben. Statt uns selber zu prüfen, ob und inwieweit wir selber in Verstockungsvorgänge verstrickt sein könnten. Und deshalb geht uns dieser Text in Apostelgeschichte 28 auch was an. Denn auch die Gemeinde Jesu wird hier gewarnt im Hebräerbrief, was wir in der Schriftlesung gehört haben. Und das gilt keineswegs nur für Judenchristen. Der Hebräerbrief gilt uns allen als neutestamentlichen Gläubigen. Er ist nur aus einer jüdischen Sicht an jüdische Christen geschrieben. Ich möchte noch mal kurz darauf zurückkommen, Hebräer 3, Vers 12 und 13. Habt Acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Ihr Brüder, es richtet sich an Brüder, diese Warnung, also an echte wiedergeborene Christen. Können denn wiedergeborene Christen ein böses, ungläubiges Herz haben? Ist das möglich? Sind wir nicht die Gläubigen? Sind wir nicht die Guten? Was heißt es, wiedergeboren zu sein? Wiedergeboren sein heißt, wir haben den Geist Gottes in uns wohnen. Wir haben Leben aus Gott. Wir können ihn hören und ihn verstehen. Aber auf der anderen Seite haben wir auch noch unser Fleisch. Das ist die sündige, menschliche Natur und ist noch genauso böse wie beim Unbekehrten. Die hat sich nicht mitbekehrt. Daher sind bei uns auch Verstocktheit und Verhärtung möglich im Fleisch, in dieser alten Natur. Und Epheser 4, Vers 18 stellt das nochmal klar. Da sagt Paulus, das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr, also ihr die Gläubigen, nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln, in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind im Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens. Hier werden also zunächst die Ungläubigen als verhärtet charakterisiert. Verhärtet in Bezug auf das Leben Gottes. Ihr Herz ist von Natur aus verhärtet. Bei jedem Unbekehrten ist das so, von Natur aus. Und die Folge dieser Verhärtung des Herzens ist Unwissenheit in Bezug auf Gott. Ihr Verstand ist dadurch verfinstert. Das heißt, sie sind blind und verblendet gegenüber der Wahrheit. Können sie nicht sehen und erkennen. Und daher wandeln sie auch so. In der Nichtigkeit, das heißt in Bedeutungslosigkeit und Sinnlosigkeit. Und wir nun, die Gläubigen dagegen, wir werden dagegen ermahnt, nicht so wandeln wie sie. Also ist das auch möglich. Denn die Bekehrung enthebt uns nicht unserer eigenen Entscheidungsfähigkeit und unserer eigenen Verantwortung. Wir werden durch Bekehrung nicht zu irgendwelchen fremdgesteuerten Marionetten oder Robotern. Deshalb ist es auch möglich, für Gläubige in die gleiche Verhärtung zu geraten, wo wir Gott nicht mehr hören. Wir hören Gottes Stimme in seinem Wort, in Predigten, durch andere Gläubige, auch durch gewisse Umstände. Gott warnt uns vor Sünde, er warnt uns vor Verführung, vor Ungehorsam, vor Gleichgültigkeit und so weiter. Und wir können jetzt darauf hören, darauf eingehen oder auch nicht. Und daher in Hebräer 3 diese Warnung an uns. Habt Acht, seid wachsam, da lauert eine Gefahr. Ob wir jetzt auf Gott hören oder nicht, hat auch nichts mit Verstehen und Überzeugung zu tun. Rationale Gründe werden oft nur vorgeschoben. Die Entscheidung, die fällt im Herzen, im Gewissen. Nicht hören und ungehorsam sind leider auch beim Gläubigen möglich. Und dann heißt es hier im Hebräerbrief, besteht die Gefahr, dass das Herz dann irgendwann im Begriff steht, abzufallen. Was ist damit gemeint? Es heißt, es entfernt sich dann immer weiter von Gott und seinem Reden. Es geht ganz langsam, ganz schleichend, das ist ein Prozess. Merkt man vielleicht gar nicht. Am Anfang ist die Abweichung ganz klein und die wird im Laufe der Zeit immer größer, immer größer. Und das nennt die Bibel Abfall. Und warum ist das so? Je mehr man sich Gottes Reden verschließt, desto härter wird das Herz im Laufe der Zeit. Und desto unempfindlicher und abgestumpfter das Gewissen. Und desto weniger ist man bereit, umzukehren. Ich habe da leider schon eine eigene Erfahrung mitgemacht. Trotz eindeutiger Warnungen von Geschwistern bin ich einen eigenen falschen Weg gegangen. Nicht, weil ich es nicht gewusst hätte, sondern ich wollte das so. Es war die Entscheidung meines eigenen Herzens. Und Gott hat mir aber Gnade gegeben, umzukehren, bevor mein Leben wirklich zerstört wurde. Und das ist nur Gnade. Und dafür kann ich mein Leben lang dankbar sein. Und deshalb sollen wir uns gegenseitig ermahnen, dass wir nicht abfallen. Einander warnen, um nicht verstockt zu werden durch den Betrug der Sünde. Indem wir dauerhaft und bewusst der Stimme Gottes widerstreben und Widerstand leisten. Wenn wir solche Warnungen ignorieren, die Gott uns gibt, dann fällt man nämlich dem Betrug der Sünde anheim. Und dieser Betrug, der vernebelt die Sinne und den Verstand und führt zu einem Leben im Selbstbetrug. Man macht sich irgendwas vor. Man redet sich ein, man wäre ja auf dem richtigen Weg, bildet sich ein, ja, Gott segnet das alles noch und so und da kann man sogar schöne Bibelstellen dazu zitieren und alles. Geht alles. Ist mir selber so ergangen. Und das ist der Betrug der Sünde. Wie bleiben wir jetzt vor der Verstockung und dem Betrug der Sünde bewahrt? Auch dazu der Hebräerbrief, Vers 14 und 15. Denn wir haben Anteil an Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Solange gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung. Wir werden ermahnt, bei Jesus zu bleiben, standhaft festzuhalten. Wir wollen die anfängliche Zuversicht festhalten. Was ist die anfängliche Zuversicht? Das ist der Glaube, der uns zur Bekehrung geführt hat. Dieses Vertrauen, dasselbe Vertrauen, wollen wir weiterhin allein auf den Herrn Jesus setzen. Dass so, wie er uns gerechtfertigt hat in der Stunde unserer Bekehrung, er auch uns ans Ziel bringt. Und wie geschieht dies? Indem wir hören, solange gesagt wird, heute. Was bedeutet dieses heute? In Johannes 6, Vers 44 sagt der Herr Jesus, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht. Das heißt, niemand kann sich bekehren, wann er will. Man kann sich nur dann bekehren, wenn dieses göttliche Heute besteht. Warum? Weil nur Gott weiß, ob ein Herz jetzt bereit ist, Buße zu tun, umzukehren. Das heißt, nur dann, wenn diese Vollerkenntnis der Sünde besteht, die Gott gewirkt hat, dann ist dieses Heute diese göttliche Gnadenstunde. Und nur in dieser Stunde Gottes kann man sich bekehren. Zu sagen, heute nicht, muss noch mal überlegen, geht nicht. Und Paulus bestätigt das in 1. Korinther 6, 1 und 2. Aber als Mitarbeiter ermahnen wir euch, die Gnade Gottes nicht vergeblich zu empfangen, denn es heißt, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tage des Heils dir geholfen. Siehe, jetzt ist die angenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Und das gilt nicht nur für die Stunde der Bekehrung, sondern generell für Gottes Reden. Wenn Gott redet, erwartet er heute eine Antwort. Und wenn ich weiß, das gilt mir jetzt, ich bin gemeint, dann ist diese Gnadenstunde Gottes. Und dann bin ich bereit zu hören, zu entscheiden und ihm eine Antwort zu geben. Das heißt, antworte sofort, wenn Gott spricht. Nicht nur mal in Ruhe überlegen und so, und dann ist der Drang irgendwann weg. Dann hast du die Gnade Gottes vergeblich empfangen, weil du nicht darauf reagiert hast. Und wenn wir im Gottesdienst zum Beispiel Gottes Reden hören, dann lass uns das nicht zerreden. Dann am besten in die Stille gehen oder zu jemand anders und das im Gebet festmachen. Und dann kommt der Segen Gottes und die Befreiung. Und jetzt braucht niemand Angst haben vor Verstockung oder Abfall, der mit dem Herrn lebt. Ich kann euch beruhigen, wenn man mal in diesem Zustand ist, dann hat man keine Angst mehr. Wir werden aber davor gewarnt. Wir haben die Verheißung, dass uns nichts aus seiner Hand reißen kann. Und das gilt von Gott aus gesehen. Aber die andere Seite gibt es auch noch, und das ist unsere Verantwortlichkeit Gott gegenüber. Und unsere, ja, ich sag mal, tägliche Entscheidung, bei Jesus zu bleiben. Die Bibel zeigt uns beides, beide Seiten. Und deshalb müssen wir auch diese Ermahnung hier ernst nehmen und beachten. Wir haben jetzt in diesen Tagen immer noch die Gnadenzeit. Gott redet immer noch zu uns. Wir dürfen jederzeit zu ihm kommen. Mit unseren Lasten, mit unseren Sünden, mit unseren Irrwegen. Wir werden sofort angenommen, erlangen Vergebung und Wiederherstellung im Herrn Jesus. Und das ist Gottes Liebe und Gnade, wenn er zu uns redet. Auch wenn er uns ermahnt und warnt. Es ist unser Glück, wenn wir auf ihn hören. Amen.